Wir sind's wieder. Es ist wieder soweit. VT ist auf dem Platz. Mit Nico Backspin und Onkel Pillow. Und der Idiot nennt sich immer zuerst, deswegen habe ich es gemacht. War für den Flow aber besser. Pillow, trotzdem. Wie geht's dir? Wie ist die Lage in GE? Was ist da los?
Mir geht's ganz gut. Also wir müssen ja noch mal ein bisschen aufrollen. Ne? Jetzt haben die Leute sich bestimmt schon gedacht, oh, jetzt haben die gesagt, so einmal im Monat kommt auf jeden Fall eine Folge und jetzt haben wir mittlerweile März und das, wenn ich mich richtig erinnere, die erste dieses Jahr. Aber wir
Bist
haben
du sicher?
Tatsächlich.
Stimmt, wir haben ja eine verkackt, ne?
Wir haben zwei verkackt.
Oh nein, Alter.
Wir haben zwei verkackt. Aber das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Ne? Also ist ja jetzt nicht, dass wir untätig waren, sondern wir haben tatsächlich schon zwei Folgen dieses Jahr aufgenommen und beide sind auf zweimal verschiedenster technischer Herausforderung vor der Wand geklatscht. Da haben wir halt leider erst am nächsten Tag festgestellt, wenn wir so hochladen wollten. Und ja, dann war ich ja jetzt auch nochmal irgendwie ein paar Tage außer Gefecht gesetzt, weil ich eine kleine Nasen-OP hatte. Das bitte ich den Zuhörer auch zu entschuldigen, wenn ich hier ab und zu noch ein bisschen meine Nase hochziehe. So eine Nasenbegradigung hat zur Folge, dass, wie soll ich das nennen, der Rotzefluss hat Erkältungszüge. Das ist anscheinend so und das wird auch noch ein bisschen so sein. Von daher spreche ich auch noch so ein bisschen nasal. Aber der Zinken ist schon gut abgeschwollen. Schmerzen halten sich auch sehr in Grenzen. Solarium darf ich zwei Wochen nicht, deswegen sehe ich so blass aus.
Aber die wichtigste Frage, die man stellen muss, wie sieht der andere aus?
Der andere ist zur Konkurrenz gegangen, kann ich nicht sagen. Da erinnere ich mich dran. Ich habe Dingens. Hab direkt nach der OP noch, da war noch die zwei Stunden nach einer Kurse durfte ich nicht aufstehen, da durfte ich nur liegen. Da habe ich schon hier den Daumen nach oben geselfied und durch die Weltgeschichte geschickt. Und ich habe auch, hatte ein bisschen peinlich, aber ich habe irgendwann abends um 23.30 Uhr oder was, als ich nicht mehr auf dem Rücken liegen konnte, in diesem Dreckskrankenhausbett und eine rauchen war und so, habe ich in der Toilette von meinem Krankenhauszimmer habe ich Bizeps-Flex-Fotos vorm Spiegel gemacht. Dann weiß ich zwar noch, aber dann, als ich dann ein, zwei Tage später immer am Handy gesehen habe, war so, okay, da warst du aber noch ein bisschen benebelt anscheinend von der Kurse, Alter. Frage mich, wie ich auf die Idee gekommen bin, ey, richtiger Dulli. Aber das ist jetzt mittlerweile auch, was haben wir heute? Heute ist Dienstag, das war Donnerstag, vor einer Woche war die OP. Und geht durchaus bergauf. Wie gesagt, verzeiht mir nur ein bisschen das nasale Gerede und das ab und zu mal die Nase hochziehen, das ist zurzeit so. Aber ansonsten geht's mir gut. Wie geht's dir? Lass mal die Vereine erstmal außen vor, da kommen wir gleich zu.
Ja. Ich glaube, das Schlimme daran ist ja, wir sprechen jetzt ja, wie gesagt, das wahrscheinlich dritte Mal dieses Jahr miteinander. Das heißt, ganz viele von den Geschichten, die wir schon erzählt haben, auf die wir jetzt aufbauen, die kennt ihr ja da draußen gar nicht. Und wildes Jahr, viel los. Ich war ja auch schon viel im Fußballreisemodus, habe viele schöne Sachen gemacht. Während wir hier aufnehmen, läuft nebenbei ein bisschen Champions League mit einem halben Auge. Da war ich im Januar auch unterwegs, war in Newcastle, habe Tottenham geguckt und so, hatte viel Spaß. Jetzt war ich letzte Woche, war das glaube ich, in Holland unterwegs, ja, vorletztes Wochenende. Und habe da so ein bisschen dritte bis erste Liga Holland geguckt. Ich habe da gerade viel Freude dran wieder, mich einfach irgendwie ins Flugzeug zu oder ins Auto zu setzen und irgendwo Fußball zu gucken. Weil ich glaube, es ist auch alles so ein kleines bisschen Flucht vor der eigenen Liga und vor den eigenen Problemen, die man hat, über die wir dann noch sprechen können. Weil da draußen ist dann doch, und es ist ja auch immer so, dass mich gar nicht das Ergebnis oder die Mannschaften wirklich interessieren, aber es einfach so viele schöne Fußballgeschichten gibt und Orte. Und ich weiß noch, ich war bei FC Volendam, glaube ich, nee, RAK Volendam waren wir, der kleine Verein, kleines Kaff in der Nähe von Amsterdam, weil das ein Drittligist, wo halt, das ist so halt, als ob in Gelsenkirchen-Bühr die Kreisligamannschaft spielt. Aber mit einem schönen Vereinsheim und, das war das Lustige daran, ungefähr 16 Jugendmannschaften, die zeitgleich mit der ersten Mannschaft auf den 10 Plätzen gespielt haben, die es da drumherum gegeben hat, die alle von so kleinen Grachten, umzäunt waren. Und ich sagte, der Dicke, das hatte richtig hatte richtig so Vibe. Es war ein bisschen zu kalt, der Fußball war echt mittelmäßig. Ich sehe da 100 Jugendliche durch die Gegend laufen. 10er hat die Karte gekostet. Ich hatte eine Schinefrikandel mit Patat Spezial gerade noch im Vereinsheim gefuttert. Der 80-jährige Ober hat wieder irgendwelchen, was die da mal auflegen, keine Ahnung, irgendwelchen Techno in der Halbzeitpause. Nach links.
Nach links.
Nach rechts. gespielt. Und vorher war ich über Venlo und hab mir zweite Liga angeguckt mit Heim- und Auswärtsfans. Und dann war Excelsior Rotterdam. Ich war bei Glasgow Rangers im strömenden Regen, bin zum Stadion gejoggt. Mit Pimpf war ich da unterwegs und hab mir auf dem Weg, wir hatten so ein Ding, wir sind immer vorher zu den Stadien gejoggt, um dann nach der Nacht wieder zu spielen zu gehen. Und ich war halt ein bisschen spät dran und hatte Hunger und wollte Fisch und Chips essen. Und hab so einen geilen, kleinen, richtig dreckigen italienischen Imbiss gefunden, neben dem Stadion, wo du normalerweise, oder viele wahrscheinlich denken, das sieht so schäbig aus, da gehe ich nicht rein. Ich bin immer, das ist der Laden, weil das ist da, wo da sind halt die Eingeborenen rein. Und dann habe ich da Fisch und Chips auf dem Boden in meinen Laufsachen mit so allem mit Fingern so und guck und habe mich mit dem gefühlt 70-jährigen Inhaber, der aus Turin gekommen ist, über Juventus Turin der 90er unterhalten. Das waren die Geschichten, die mich in den letzten Monaten wirklich glücklich gemacht haben. So, langes Intro, aber da komme ich her. Und kein Bock über Werder Bremen zu reden, über die ganze Scheiße, die mich emotional kaputt macht. So, ich gucke ein bisschen auf GE, was die da so machen. Aber das war schön.
Glaube dir. Meine Maus spielt ja die ganze Zeit schon wieder verrückt, aber soll uns nicht weiter stören.
Was willst du denn mit der Maus machen?
Mich macht einfach fuchsig, dass die nicht richtig funktioniert. Das triggert mich gerade, aber ich lasse die jetzt einfach mal hier an der Seite.
Tabellenkonstellation, zweite Liga, kann ich dir auch so sagen. Schalke ist oben.
Ja, das kriege ich. Obwohl die Punkteabstände kriege ich nicht hin. Aber ich weiß, dass das sehr eng ist. Ich weiß, dass wenn nicht am Sonntag passiert wäre, was passiert ist, wo wir natürlich gleich nochmal ausführlich drüber sprechen müssen, dann hätten wir, glaube ich, irgendwie 5 Punkte auf dem dritten oder vierten gehabt oder so. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall schon die ersten Big Points gewesen, ne? Wenn ja vorher alle direkten Mitstreiter irgendwie nicht gewonnen haben. 2 Unentschieden, 1 Niederlage dabei von Paderborn, Elversberg und Darmstadt. Und Hannover haben wir selber vor der Brust gehabt. Ja, am Ende hat es nur für einen Punkt gereicht, was natürlich sehr, sehr, sehr ernüchternd war. Aber um da einzusteigen, ja, Schalke,
lass mich mal reingehen.
Ja,
es war schon richtig. Aber wir sind immer noch dabei. Leute, ihr denkt, wir sprechen hier, oder wir denken, wir sprechen zum dritten Mal. Ihr hört uns zum ersten Mal.
Ja, genau.
Wir haben ein Vierteljahr Schalke aufzuarbeiten. Ne? Wir hatten Folgen darüber aufgenommen und philosophiert, wie Edin Dzeko jetzt quasi Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga schießt. Jetzt macht das, aber turns out, zum Beginn of All of That, wie hat sich's denn angefühlt eigentlich für dich? Also wie ist so dein, wie fühlt sich das dein Schalke-Dzeko-Trikot gerade so auf der Haut an?
Ja, ich habe, das Lustige ist ja, kleine Anekdote, ich werde ja, ist gar nicht mehr so lange, 86 Tagen werde ich ja schon in Los Angeles verweilen und New York und Boston und Philadelphia zur Fußball-Weltmeisterschaft und ich will mal so formulieren, ich werde diesmal außergewöhnlich viele Fußballtrikots mitnehmen, so. Und da darf natürlich das aktuelle Schalke Heimtrikot auch nicht fehlen. Hatte mir jetzt aber im Winter gedacht, ja, warte mal, du gehst jetzt nochmal locker 3 Monate so in der Diät, weiß jetzt gar nicht, ob ich Größe L oder M brauche, hole ich halt irgendwie am Ende der Saison, kurz bevor wir fliegen oder so. Ne? Ey, und dann kam halt irgendwann Edin Dzeko und ich weiß gar nicht mehr, warum ich vor 2-3 Wochen mal im Schalke-Shop war, um zu gucken. Und da habe ich festgestellt, warte mal, wieso sind denn da keine Heimtrikots mehr? Nur noch das Weiße, was ich schon habe und das Orangene, was ich nicht so geil finde. Natürlich direkt hier unseren Stefan im Verein angeschrieben. Ich so, hör mal, ist irgendwas mit den Heimtrikots oder so? Der so, ja, alle weg seit Dzeko, ne? Die ganzen Wahnsinnigen haben nochmal Trikot bestellt und mit Dzeko-Flock drauf halt. Der muss an die 10.000 Trikots oder was weggemacht haben, direkt in der ersten Woche. Und es gibt keine Schalke Heimtrikots mehr. Da musste ich tatsächlich über die Adidas-Internetseite gehen und da anstatt für, hier, da kostet direkt einen 10er mehr oder so. Und da habe ich jetzt in weiser Voraussicht 1 in L und 1 in M bestellt, auch ohne Flock und so, das Flock mache ich nicht mehr. Und werde dann irgendwann im Mai gucken, ob ich jetzt L oder M brauche. Und das andere werde ich dann auf Ebay oder so wieder weiter oder für den Winter lassen, wenn ich wieder fett werde. Keine Ahnung, eins von beiden, muss ich mal gucken. Ja, aber da waren die Heimtrikots auf einmal ausverkauft. Ich kann das ja jetzt aus Erfahrung der letzten Saison sagen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist. Vielleicht zu Champions. Nee, ich glaube gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Schalke Heimtrikot mal irgendwie zum Winter ausverkauft war. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Da sind wir beim auf jeden Fall Hype seine Mutter, denn ich muss sagen, der Schalke Fußball oder Schalke, wie sie dastehen, ist ja auch schon jetzt ein bisschen durch die Wintertalsohle gegangen, durch das, du wirst ein bisschen durchgeschüttelt mit, jetzt wissen sie alle, was Schalke vorhat und wie sie Fußball spielen. Und dann kommt ein Edin Dzeko und wir hatten auch schon Spiele, eigentlich jetzt einige Spiele, wo er so ein bisschen auch Unterschiedsspieler war oder mal gerettet hat oder mal geholt hat und so. Schalke ist immer noch Erster. Ja, und ich weiß, du bist ja einer von, du sagst immer zu Recht, die Tabelle interessiert dich jetzt ein Scheiß, aber irgendwann wird sie dich interessieren. Trotzdem ist es eine Momentaufnahme, dass Schalke es weiterhin schafft, diesen Platz zu verteidigen.
Ja, das absolut.
Macht doch bestimmt auch was, nicht nur mit dir, sondern auch mit den Leuten um dich rum, ne?
Naja, natürlich. Also wir haben jetzt noch 8 Spiele, haben die alle noch vor der Brust aus Hannover, oder sagen wir vor diesem Wochenende hatten wir alle 4 da oben noch vor der Brust. Sind in dem Moment, wo wir so noch alle vor der Brust haben, Erster, wir wollen jetzt aufsteigen. Also, da müssen wir jetzt nicht mehr drum rumreden. Ne? Alles andere außer Aufstieg wäre jetzt halt dann aufgrund des Saisonverlaufes eher enttäuschend. So, aufgrund der letzten 2, 3 Saisons immer noch eine ganz gute Saison oder formulieren wir mal so, also oder das wäre eigentlich mein Schlussplädoyer gewesen. Ne? Also ich gehe grundsätzlich so an die Sache ran, ja, wir wollen jetzt aufsteigen und ja, ich glaube, wir haben mit Darmstadt zusammen auch die besten Chancen. Mittlerweile glaube ich das. Aber sollten wir das aus irgendwelchen Gründen dann am Ende doch nicht schaffen, steht am Ende für mich trotzdem eine richtig, richtig gute Saison. Das hat bis hierhin schon so viel Spaß gemacht. Das würde ich mir durch einen Nicht-Aufstieg nicht mehr kaputt machen lassen. So, natürlich wäre das sehr, sehr schade und natürlich würde ich mich ärgern. Und jetzt hier der am Sonntag gegen Hannover, der hat auch mies gesessen. Ne? Also der hat richtig bis zum nächsten Tag gedauert, bis er raus war aus den Knochen. Aber Punkt, da lasse ich auch nicht mit mir verhandeln. Unter anderem Frank Baumann, aber auch alle anderen beteiligt, damit in 7, 8 Monaten das ganze Ding so umgekrempelt und haben so viele positive Sachen bewegt, den lasse ich mir unabhängig vom Ausgang der Saison nicht mehr kaputt machen. Aber zurück zu Dzeko, zu dem neuen Fußball oder dem anderen Fußball, den Schalke jetzt spielt. Also ich erinnere mich noch, wie ich in der ersten der beiden technisch gescheiterten Folgen, glaube ich, gesagt habe, naja, Dzeko, ne, wir waren uns ja alle nicht sicher. Ne? Wie ist halt, ja, natürlich zählt der zu den Stürmern, die du die letzten 10, 15 Jahre vielleicht als Weltklasse bezeichnen könntest, ne, oder zumindest zur internationalen Spitzenklasse, so sagen wir so. Aber dann ist er halt auch 39, der ist heute oder gestern 40 geworden, weiß er halt nicht, wie leistungsfähig der A noch ist und B, was ja in der Hinrunde das große Problem war. Also ein Dzeko braucht halt auch Chancen. So, und jetzt war ja nicht so ein Musa Sylla, weiß ja mitunter auch mal, wo die Kiste steht. Der hat aber in der Hinrunde relativ wenig Futter gekriegt und deswegen relativ wenig geknipst. Das war so eher meine Sorge. Und deswegen hatte ich in unserer ersten Aufzeichnung dieses Jahr mal gesagt, pass auf, der Dzeko, der braucht für mich jetzt keine 10, 15 Tore in der Rückrunde machen. Der soll 5, 6, 7 Buden machen, aber die sollen uns irgendwas zwischen 7 und 10 Punkte bringen. Dann hat er seinen Soll schon erfüllt. Ja, jetzt hat er schon 6 geknipst, Alter. Ich glaube, 4 oder so vorbereitet. Also der ist, was hat der Kommentator am Sonntag gesagt? Ich glaube, der war an 9 von 14 Schalke-Toren irgendwie beteiligt. Ja, sein Impact ist riesengroß. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, da gehört halt mehr dazu. Ne? Also der Kollege Baumann plus der Lüftel, den wir da von Hannover losgeeist haben, und Juri Mölder, die haben diesen Winter überragende Arbeit geleistet. Ne? Wir haben 5 neue Spieler geholt, ohne Geld. Also wir haben nach wie vor kein Geld. Wir haben 5 neue Spieler geholt. Einer davon heißt Edin Dzeko. Ja? Wir haben einen Kevin Müller von Heidenheim, glaube ich, losgeeist, der jetzt mal in den 2, 3 Spielen, wo Loris Karius mal Rücken hatte, nahtlos einspringen konnte und einen richtig guten Job gemacht hat. Also das hast du jetzt nicht sonderlich gemerkt, dass da, sagen wir so, hätten wir noch Häkerin drin gehabt, dann wäre das schon alles wieder flattriger geworden. Und dazu haben sie geholt Dejan Lubicic, der aus meiner Sicht auch Bundesliga-Format hat, plus Adil Aouchiche und Moussa Ndiaye von RSC Anderlecht, die ich natürlich alle vorher nicht auf dem Schirm hatte, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber gerade der Kollege Ndiaye, ne, also mein lieber Herr Gesangsverein, der kommt da mit 21 Jahren, hat glaube ich 3 Spiele in der Hinrunde da in Anderlecht gemacht. Und er beackert die linke Seite so dermaßen mit Oschi zusammen. Und du merkst, dass diese vier, also vier der fünf, Kevin Müller kam für die Bank, vier der fünf stehen vom ersten Tag an jedem Spiel in der Startelf und sind jedes Spiel Leistungsträger, alle vier, wie sie da sind. So, ne? Und genauso wichtig, wie Dzeko dann in den Momenten ist, wenn er das Ding über die Linie schweißt, ist halt auch insbesondere die linke Seite, die da jetzt neu sich formiert hat mit Oschi und Ndjaye. Ne? Also das sieht mitunter, ich meine, hast du gesehen gegen Hannover?
Auch nur in der
Hast du das Spiel
Konferenz.
gesehen? Nicht, ja, gut, hättest du mal, also wir haben die in der ersten Halbzeit, wir haben kurz vor der Halbzeit haben mir ein Dortmunder geschrieben, ganz ehrlich, das spielt heute ein Erstligist gegen Zweitligist. So haben wir die dominiert. Und dass wir nur 2-0 geführt haben, hat damit zu tun gehabt, dass Dzeko diesmal nicht so viel Zielwasser getrunken hatte. Also wir haben da eine der besten Mannschaften der Liga richtig, richtig dominiert und nach Belieben mit denen gemacht, was wir wollten. Dementsprechend euphorisiert bin ich dann auch in die zweite Halbzeit gegangen und ich bleibe auch dabei. Also wenn Dzeko nicht vom Platz gestellt wird, dann wahrscheinlich machen wir noch ein oder zwei, ne? Und dann wird das ein relativ deutlicher Heimsieg. Ja, und arbeiten wir auf. Jetzt wird er aber vom Platz gestellt. Also du hattest mir, ich nehme dir jetzt schon mal vorweg, frecherweise, du hattest mir auch schon geschrieben, für dich ist das eine gelbe Karte, keine rote. Ich sage mal so, also das Regelwerk gibt schon eine rote Karte her, wenn man möchte, ne?
Ja.
So, doch, dann tut es. Das tut es. Das Regelwerk gibt grundsätzlich eine rote Karte her. Weil, wenn es das nicht hergeben würde, dann wäre eine krasse Fehlentscheidung, dann hätte wahrscheinlich auch der Videoschiedsrichter eingegriffen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Zwei Abers. Oder mehrere als zwei sogar. Der sieht den nicht. Der will ganz klar den Ball runternehmen. Der trifft den auf Hüfthöhe und auch nicht in der Hüfte, sondern am Arm. Der Spieler tut sich nicht weh, der fällt nicht um. Die Hannoveraner, da protestiert keiner, da schreit keiner rum, oh, faul oder so. Im Stadion ist alles ruhig. Ich hätte mir halt so sehr gewünscht, dass der in der Situation ein bisschen Fingerspitzengefühl beweist und dieselbe Ka gelbe Karte zeigt, die einen Abend vorher Luis Diaz kriegt, wenn er dem Leverkusener Ongbak-mäßig vor die Birne tritt. So, also, ne? Also diese mit zweierlei Maß messen ist da in erster Linie wieder das, was ich super, super schwierig finde. So. Und jetzt kriegst du dafür, und du greifst halt nicht nur in das jetzige Spiel ein, sondern massiv in den Aufstiegskampf. Der ist jetzt die nächsten zwei Spiele gespielt. Drei Spiele hintereinander haben sie uns sonntags 13:30 hingetan, die richtigen Kracherspiele. Also, da sind schon wieder alle so viele Faktoren, wo du jetzt, wenn du wollen würdest, dich stundenlang drüber echauffieren könntest, so wie Bayern München jetzt gerade getan hat, nachdem sie mit 9 Mann einen Punkt in Leverkusen geholt haben, also vollkommen überzogen, aber lassen wir das. Ja, ist passiert und ist natürlich maximal bitter. Also jetzt bleiben wir bei der roten Karte, ist natürlich maximal bitter. Besonders wenn du weißt, Samstag 20:30 gehen wir zur heimstärksten Mannschaft in Darmstadt. Aber du, die Jungs haben sich die Saison echt durch so viele Situationen schon gekämpft. Ich sage nicht, dass wir Darmstadt weghauen, aber wir werden das Spiel nicht verlieren. Wir werden das Spiel nicht verlieren. Dafür ist die Brust zu breit. Dafür hast du dann auch immer noch Qualität auf der Bank mit dem Musa Sylla, mit dem Christian Gomez. Also von denen, Gomez weiß ich nicht, aber so ein Sylla kann im Zweifelsfall auch mal einen über der Linie drücken. Der darf jetzt aus meiner Sicht nur nicht das System ändern. Der muss zwingend Karaman wieder diese Freiheiten hinter der Spitze geben, weil dann, also auch seit Dzeko da ist, hat auch der wieder 5, 6 Buden gemacht oder 4 Buden oder so gemacht. Ne? Also das macht halt auch andere besser. Und wenn wir da an den Grundprinzipien festhalten und an dem Fußball, der Fußball, der gespielt wird vor Dzeko, der findet ja bei anderen hauptsächlich statt, nicht bei ihm selbst. So, ne? Von daher bin ich nach wie vor optimistisch für die beiden Spiele, die jetzt gesperrt ist. Und der Einspruch läuft ja auch gerade, wobei ich aber der Meinung bin, das kannst du dir eigentlich schenken. Das wird nichts bringen. Ja, so viel zum Thema rote Karte.
Ich gehe mal zwischendurch und in deinen Monolog rein.
Ja.
Denn das Einzelspiel ist vielleicht auch gar nicht so, dass, also das ist jetzt ein bisschen schwierig, die Dzeko-rote Karte ist ein entscheidender Faktor. Was ich bei der ganzen Sache interessant finde, auch von dem, was du beschrieben hast, ist, dass Schalke ja offensichtlich es dann doch geschafft hat, dieses Hauruck, wir gehen emotional in die Spiele und holen emotionale Punkte mit der kleinen Talsohle im Anfang des Jahres so in ein, wir wollen uns jetzt einen Aufstieg erspielen und erkämpfen Modus umgestellt hat, ne? Also das ist es, also ich finde schon, das ist immer sehr intensiv und dass auch viele hohe Bälle mit dabei und so. Das ist nicht schön anzusehen, finde ich an ganz vielen Stellen, aber es ist intensiv Und es ist ehrlicherweise ein Fußball, mit dem du auch in der ersten Liga weitermachen kannst, wenn du willst. Das macht der Trainer das richtig gerade? Also bist du zufrieden mit dem, wie er mit der Truppe 100%.
Umgeht? 100%. Digga, du solltest mal ein Spiel 90, guck mal Samstag 90 Minuten, gleich. Guck eine Zusammenfassung oder Konferenz, ist eh nicht 20, 30 Spiele, ist keine Konferenz. Da sind nicht mehr so viele von den hohen Bällen. Also ich weiß nicht, ob du den Vergleich zur Hinrunde kennst, aber die Hinrunde bestand zu 95% aus hohe Bälle oder
vielleicht
so.
Ist da, vielleicht geht da, das auch noch ein bisschen durch. So. Ich habe das auch schon gesehen, jetzt gegen Hannover, dass Fußball gespielt wird. Trotzdem ist es intensiv.
Total.
Weißt du, es ist so.
Ja, 100 Pro. Das sind die Grundprinzipien, von denen musst du schon immer sprechen. Die Grundprinzipien sind nach wie vor, egal Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, egal. Ballbesitz oder lange Bälle oder über die Flügel oder durch die Mitte, alles egal. Grundprinzipien sind immer noch 100% Intensität und 100% Einsatz. Und jeder Zweikampf wird geführt, als wenn er der letzte wäre. Der steht nach wie vor. Der hat zwar gefühlt in dem, was hier in unserem, wir haben jetzt halt auch mehr Ballbesitz. Ne? Wir kommen von, weiß ich nicht, durchschnittlich 40% Ballbesitz in der Hinrunde zu jetzt irgendwas mit 60 plus oder so. Ne? Natürlich hast du dann weniger Pressing-Momente, in denen du intensiv drauf gehst. Aber das sind die Grundprinzipien. So, die stehen und die werden auch unter Musvic nicht unter den Tisch gekehrt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, der Fußball hat sich. Es ist ein ganz anderer Fußball. Ist de facto ein ganz anderer Fußball. Und die paar Spiele, wo du richtig gesagt hast, ne, da hat dann alles so ein bisschen gewackelt. Ja, Digga, das war quasi von Plan A auf Plan B umstellen, während der Saison, während laufender Spiele. Und wenn du das mal bedenkst, ich finde, dann hat das richtig gut geklappt, Alter.
Ja, so, da genau darauf will ich hinaus. Weil Schalke hätte auch alles Potenzial gehabt, um einzubrechen. Aber sind sie nicht.
Und ohne die Wintertransfers wäre das wahrscheinlich, weiß nicht, ob das wahrscheinlich, aber hätte das durchaus auch passieren können, ne? Weil, wie du schon richtig gesagt hast, also irgendwann, ja, du kannst dir diese emotionalen Punkte, diese Kampfpunkte, diese dreckigen Punkte, also hast du in der Hinrunde gesehen, haben wir 38 Stück oder 37 Stück oder so von geholt, ne? Und wenn du in der Rückrunde dann nur noch 20 davon holst, dann könnte das unter Umständen vielleicht trotzdem für einen Aufstieg reichen. Aber, du, Situation erkannt, ich glaube, dass als die Möglichkeit bestand, wir können Dzeko kriegen. Ich glaube, dass das so der letzte Impuls war, zu sagen, okay, pass auf, dann gehen wir jetzt nochmal richtig rein, dann verstärken wir uns jetzt nochmal auf mehr als nur eine oder zwei Positionen und gucken, dass wir nochmal ein paar Beine reinholen, mit denen wir eine andere Art von Fußball spielen können und damit erfolgreich sein können. Und das ist aus meiner Sicht. Weißt du, ich rede die ganze Zeit von, ja, so alles andere außer Aufstieg wäre eine Enttäuschung. Wobei, das ist auch eine scheiß Formulierung. Also wäre nicht eine Enttäuschung, aber ich würde jetzt schon gerne aufsteigen. So, sind nur 8 Spiele, wir sind Erster, haben sie alle noch vor der Brust. Klar wollen wir jetzt aufsteigen. So. Aber die muss halt auch bewusst sein, ne? Jetzt ist so ein Dzeko mal 2 Wochen nicht da. Also wenn die linke Seite da aus Schisch und ein Jai mal wegbricht und auch Vitali Becker noch nicht wieder fit ist und so weiter und so fort, ne, dann kann das schon alles irgendwie irgendwann nochmal eng werden. Aber auch das hat man ja letztens durchschimmern gehört oder durchscheinen gehört, dass unser Scouting-System, da wird da diesen Schalke-Score oder Libuda-Score, oder wie das heißt, das wird wahrscheinlich jeder Verein haben, sondern ne, da werden so gewisse Kriterien von Spielern analysiert und dann spuckt der einen Score aus. Und Verletzungsanfälligkeit ist tatsächlich ein Kriterium, was wohl sehr hoch gegangen ist jetzt die letzte Zeit. Und ja, der ist natürlich, der hilft uns da natürlich total weiter.
Aber ist denn das Ding in der letzten Minute, also macht das was mit der Truppe? Also weil ich glaube, das halt schon nach, ne?
Ja, auf der Tribüne. Das ist jetzt die... Ja, also mir hat der richtig in den Knochen gefahren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Ich habe da bis zum Montag gebraucht, um ihn richtig zu verarbeiten. Weil auch in Unterzahl, da sind wir dann erstmal eine Viertelstunde lang näher am 3-0 mit einem Mann weniger als Hannover am 2-1. Ne? Also auch jetzt auch nicht, dass sie da mit einem Mann mehr, wer weiß, was für Torchancen hatten oder so. Da war halt auch nichts. Ne? So, und dann machen wir so einen dusseligen Elfmeter, den der Katic eigentlich, also den muss er echt vermeiden, da braucht er eigentlich gar nicht hingehen, der rennt mit dem Ball im Außen und dann ist das Ding tot, ist ein toter Ball. Dann hält Karius den Elfmeter und dann ist die Euphorie auf dem Platz anscheinend so groß, dass wir uns mit der darauf folgenden Ecke der 2-1 fangen, so, hat auch maximal unglücklich gelaufen. Aber trotzdem war dann Ruhe, ne? Ja, klar, stehst du dann hinten drin und dann wird Mann und Maus eingewechselt, alles, was groß ist und einen Ball rausköpfen kann, kommt dann rein, die ganzen Yannick Bachmanns, die wir da noch haben. Und das klappt ja auch. Und dann gibt es da 7 Minuten Nachspielzeit, die aus meiner Sicht okay war. Ich hatte schon 10 befürchtet. Da sind wir irgendwann fast bei Minute 9 und der Pausi grätscht den Ball da an eine Seitenauslinie, grätscht der weg. Also da pfeifst du das Spiel ab. Nein, da müssen wir nochmal weiterlaufen lassen. Und dann, ja, wird da eine Flanke von rechts nicht verhindert. Die kommt auch ehrlich gesagt ganz gut, aber trotzdem, so leid mir das tut, Loris Karius, absoluter Leistungsträger diese Saison. Der ist im 1 gegen 1, ist ja aus meiner Sicht mit Abstand der beste Torwart der Liga und wahrscheinlich auch besser als die Hälfte in der ersten Liga. Aber im Rauslaufen und bei hohen Bällen hat der nun mal halt einfach seine Schwächen und der segelt da unterm Ball durch, unter dem er nicht durchsegeln darf. Tut mir leid. Also ne, ich will ihm jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben und das ist halt mit dem, also in der 99. Minute mit dem Abpfiff, köpfen die das Ding da irgendwie rein Bitter, oder so. Ne? Also ja, auch selten unverdientere irgendwie Punkte gesehen. Und das Ding ist ja, das ist zweite Liga, du weißt, dass das passiert zweimal pro Wochenende. Irgendwo irgendeine krumme Schiri-Entscheidung oder einer führt 3-0 und verliert noch 4-3. Das ist ja gang und gäbe eine zweite Liga. Deswegen sind das auch Zweitligisten, machen wir uns nichts vor. Aber der war, also wir haben ja schon mal zu Hause 2-0 gegen Dresden geführt und dann 2-2 gespielt. Der war schon unnötig. Aber der jetzt gegen Hannover war aufgrund des Zustandekommens, der Dominanz, die wir eigentlich über 19 Minuten ausgestrahlt haben, und der Chance der Big Points, die das natürlich in der Tabelle mit sich gebracht hätte, war der schon sehr, 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 sehr enttäuschend. Und ja, aber du, was willst du jetzt machen? Ne? Also brauchst halt einen Trainer, der die richtig anpackt, der die richtigen Worte findet. Und jetzt würde ich mal behaupten, wenn du da einen in der Liga hast, dann wird das wahrscheinlich Miron Muslic sein. Ne? Also
ja,
ich erwarte Samstag, ja, ich erwarte Samstag in Darmstadt zwar einen heißen Tanz, aber ich finde, wir sollten da mit einer ganz, ganz breiten Brust hinfahren. Ne? Also wenn wir schaffen, so Fußball zu spielen gegen die wie gegen Hannover, dann will ich mal sehen.
Lass mal über einen Architekten sprechen, über den wir auch in den nicht veröffentlichten Folgen schon ein bisschen gesprochen haben, aber der mir natürlich eine innere Genugtuung liefert. Der Retter vom SV Werder Bremen in der zweiten Liga. Frank Baumann, von dem, sagen wir mal so, du früher nicht viel gehalten hast, der jetzt gerade deinen Verein offensichtlich rettet, ist vielleicht fast zu groß gesagt, aber schon doch auch rettet auf vielen Ebenen.
Ja.
Wie kriechen Sie da zu Kreuze, Herr Pellert?
Ich kriege gar nicht zu Kreuze. Der kann mit mir zu Kreuze kriechen. Der kann froh sein, dass er da arbeiten darf. Nein, Spaß. Man heißt zu Kreuze kriechen. Also der scheint aus den Fehlern, aber das haben wir, glaube ich, auch schon. Also mindestens in den letzten beiden Aufnahmen, wenn nicht auch noch in den 4 davor gesagt. Was ich den in Bremen immer so angemarkert habe oder bemängelt habe, ist die Lethargie, die der immer mit sich rumgeschleppt hat. Ne? Und ich rede nicht von der Ruhe. Also so eine gewisse Ruhe im Verein, weiß ich, die kann auch gut sein. Ne? Da spricht ja per se erstmal nichts dagegen. Aber der war halt maximal lethargisch, besonders wenn es um das Thema Transfer ging. Ne? Wir haben kein Geld, müssen gucken. Und ich war immer so, Digga, Alter, ihr steigt ab, du musst irgendwas machen, mach doch mal was. Und dann hat er am letzten Tag irgendwelche Last-Minute-Sachen nochmal versucht, die nicht funktioniert haben und so. Und dann fand ich halt maximal schwach. Gab ja auch diese Bremen-Doku mit in der Saison, wo Schalke und Bremen wieder aufgestiegen sind, wo Markus Anfang dann keinen Impfpass hatte und so. Da war der halt auch in so ein paar Szenen, so ein paar Besprechungen mit dem Trainer zu sehen und da wirkte der so maximal lethargisch und so maximal, Alter, du hast kein Geld, ja, dann musst du dir halt was einfallen lassen. Und das ist aus meiner Sicht genau das, was da jetzt auch Schalke schon die zweite Transferperiode in Folge gemacht hat. Der lässt sich ohne Geld Sachen einfallen. Weiß ich nicht, sag mir mal einen, den der geholt hat, der keine Verstärkung war, fällt mir gerade keiner ein. Ne? Also, wobei der sich jetzt auch so seit Winter, muss man auch dazu sagen, dann noch mehr im Hintergrund auffällt als vorher. Ne? Der ist auch bei keiner der Neuverpflichtungen jetzt mehr irgendwie bei den Fotos oder ne, bei der Vertragsunterschrift dabei gewesen. Da zieht er sich schön zurück. Da sitzen dann jetzt immer der Kollege Lüftel und Juri Mölder. Und man hört auch schon, dass gerade die Klausel im Ausschießvertrag, die das überhaupt erst ermöglicht hat, dass er auf Schalke kommt. Also der war wohl schon länger im Scouting-Raster auffällig und hatte einen sehr, sehr hohen Score. Galt aber so als, ja, den werden wir nicht verpflichten können, das ist halt nicht realistisch. Und der Kollege Lüftel kannte da irgendeine Konstellation, wo kam der nochmal her? Nico, hilf mir mal. Nicht Sunderland. Ja, der kam ja irgendwo aus der englischen zweiten Liga, meine ich, und da kannst du nur so und so viele von irgendwelchen Ausländern oder so haben. Und also die mussten auf jeden Fall irgendwie einen Spieler loswerden, einen ausländischen oder so. Und so war die Konstellation. Und da gab es so eine Klausel in seinem Vertrag und ja, das kannte halt nur der Lüftel, ne? Ohne den hätten wir den halt nicht verpflichtet. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bleib dabei. Frank Baumann scheint aus dem, was meiner Meinung nach er in der Vergangenheit falsch gemacht hat, sehr viel gelernt zu haben und macht es offensichtlich sehr, sehr, sehr viel besser jetzt und kann gerne noch
jahrelang
so weitermachen.
Vielleicht kommt er wieder,
so
vielleicht spielt er ja gegen Werder Bremen. Dafür müsste Werder Bremen allerdings anfangen, dafür zu sorgen, in der ersten Fußball-Bundesliga zu bleiben. Was? Oh, und das ist ja auch ganz gut in diesem Prozedere, in dem wir hier sind. Sich noch vor Wochen immer schlimmer angefühlt hat, nach 12 Spielen oder 13 Spielen ohne Sieg und immer weiter in den Keller rutschen und sowas alles und dann ein wichtiges 6-Punkte-Spiel gegen St. Pauli sang- und klanglos zu verlieren, was ja an meinem kleinen Fußballerherz mit meinen beiden kleinen Herzchen, die da drin schlagen, doppelt schmerzhaft war. Um dann aber so Siege gegen Heidenheim und Union Berlin zu holen und auf einmal einen Funken Hoffnung zu setzen, der schon gegen Mainz aber wieder ein bisschen zerstört wird. Jetzt stehst du aber auf 15 und hast irgendwie das Gefühl, okay, das Chaos und die Probleme, die drumherum entstanden sind, die scheinen sie hier aber zumindest sportlich noch lösen zu wollen. Nächste Wochenende ist gegen Wolfsburg das 6-12-Punkte-Spiel. Da, wenn du das gewinnst, ist der Abstiegsplatz 7 Punkte weg. Ich glaube, dann ist auch für den Rest der Liga ein kleines bisschen Ruhe.
Wann?
Nee, jetzt am Wochenende ist Wolfsburg gegen Bremen.
Jetzt am Wochenende oder ein Wochenende später? Nee, danach ist Länderspielpause.
Ja, Kleingedruckte Milosevic noch nicht fit, gesperrt. Malatini, der letzte Innenverteidiger neben Marco Friegel, auch noch verletzt. Keiner mehr da. Lünen verletzt.
Mhm. Ja.
Also, und das ist halt für eine Truppe wie Bremen, da sind schon, und das ist auch immer kein Jammere, weil alle haben verletzt, aber Bremen geht da auf den letzten Zahnfleisch gerade, redet aber keiner so drüber, weil wir halt auch, und das ist das Grundproblem, einen Kader haben, der offensichtlich nicht gut zusammengestellt ist und der auch nicht darauf ausgerichtet ist, eine Saison zu überleben in der Länge, wenn du dich auf Boniface und sowas alles verlässt. Und ich meine, auch passend dazu ist ja jetzt heute, glaube ich, war es Jan-Philipp Johannes Jahns, ne? Ich bring seinen Namen immer durcheinander. Johannes Jahns, genau. Der Johannes Jahns, also quasi für nächste Saison geköpft. Also der wird zum Saisonende nicht mehr die Position des Kaderplaners innehaben. Was auch ein wichtiges Element ist, ne? Die ganze Posse, die es im Winter gegeben hat mit Werder Bremen, wusste nicht, dass sie mehr als 6 Leihspieler verpflichten können. Soll wohl beim Kaderplaner gelegen haben. Hat Clemens Fritz als Chef auf sich genommen und muss auch wahrscheinlich mehr Konsequenzen dafür gezogen haben, aber die zieht er jetzt. Und jetzt ist Jan-Philipp Jahns als Kaderplaner für das Saisonende abgesetzt. Heißt, die sind schon dabei, dass wenn man das Worst-Case-Szenario über die Linie rettet und sie irgendwie in der Klasse bleiben, die schon jetzt anfangen aufzuräumen fürs nächste Jahr, was total wichtig ist. Fakt ist aber, dass das hier und jetzt ein riesengroßes Problem ist und auch echt Sorgen macht, ne? Also, wie schon gesagt, dieses Spiel gegen Wolfsburg ist ein Jahrhundertspiel. Der Spielplan für den Rest der Saison ist okay. Da gibt es also auch noch genug Möglichkeiten, Punkte zu sammeln, glaube ich. Aber es wird eine verdammt enge Kiste. Und es hängt schon alles von diesem Spiel ab. Wenn du ihn mit reinholst ins Rennen, dann wird es richtig eng. Also deswegen, dieses Spiel hat so einen scheiß wichtigen Charakter. Ich will das nicht mehr. Ich wollte das nicht mehr. Und ich habe das irgendwie seit Abstieg ganz gut geschafft. Aufstieg emotional schön und so. Und seitdem war ja auch alles okay, so in den letzten Jahren. Und immer, wenn es ein bisschen kritisch wurde, habe ich wirklich wie so, weißt du, so Schutzpanzer. Nee, lass ich mich nicht. Ist egal, so. Weil ich auch ein bisschen geschützt war, weil es nicht ganz so schlimm war. Jetzt ist es wieder existenziell. Und das zieht gerade wieder richtig in den Körper. Und ich will das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum wir Idioten solche Idioten sind, die am Ende des Tages dann doch echt emotional davon abhängig sind, wie der eigene Fußballverein seine Bundesliga-Saison durchzieht. Also, es ist irgendwie geil, aber es ist auch irgendwie es ist ermüdend so. Und ich gucke so links und rechts meine ganzen HSV-Fan-Bekannten und sowas alles, wie die alle gerade in Euphoriewelle sind. Ich weiß aber auch, die kommen durch 7 Jahre Täler der Tränen und weißt du, die haben so viele Niederschläge gehabt in den letzten 10 Jahren. Das ist fair, dass sie es jetzt mal machen, aber ich habe keinen Bock, ich will nicht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, dieser ganze Fußball, da draußen. Ist doch sowieso so einfach. Bodo Glimt in der Champions League macht gerade so ein kleines bisschen, jetzt sind sie raus heute, aber es hat mal so ein kleines bisschen Spaß gemacht. Ansonsten sind es immer die gleichen Großen, die mit viel Geld Truppen kaufen, die stärker sind. Die Bundesliga ist verseucht, alles, was du schaffen kannst, ist, wenn du gut bist, mal sowas wie Eintracht Frankfurt spielen oder so. Aber das wird alles schon verdammt eng. VfB Stuttgart ist doch schon 10 von 10 durchgespielt, was du theoretische Möglichkeiten hast. Vielleicht ist es auch einfach schön, dann doch Fan eines Drittligisten zu sein, wie Dynamo Dresden, die ständig auf- und absteigen, wo du wenigstens alle Emotionen mal hast. Aber du sagst mir nein, ne?
Nein, ist genauso scheiße. Aber du nein, natürlich nicht. Du hast dich gerade übrigens auf was gedacht, dass Hamburg ja auch zumindest die letzten 5 Saisons immer im März aussah wie, ja, die werden schon aussteigen und das dann 5-mal nicht geschafft hat, das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen wegen Schalke. Ja, ich sollte mir da echt nicht zu sicher sein. Ist zweite Liga und da kann so viel passieren, Alter. Wundere mich auch, dass Elversberg da immer noch mit drin ist. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt schon so ein bisschen raus sind. Sind sie aber nicht. Aber ich bleib dabei. Ich glaube halt einfach, dass Schalke und Darmstadt, sagen wir mal so, dass Schalke und Darmstadt am meisten verdient hätten. So, das ist so meine Meinung. Das heißt nicht, dass beide schaffen, aber wenn, und ich muss auch nicht Erster werden, ne? Diese Meisterschaft in der zweiten Liga, die bedeutet mir gar nichts. Wenn Schalke und Darmstadt auf 1 und 2, dann kann ich mir ehrlich gesagt Paderborn am meisten vorstellen, auf 3. Aber könnte auch halt Elversberg und Hannover sein. Ne? Keine Ahnung, werden wir sehen. Ja, aber so ein Hamburger Frühling wäre natürlich,
das Ding ist ja,
wär natürlich nicht so nice, ne? Ja, er hat küt wie küt. Er hat küt wie küt. Und ich glaube halt einfach auch, dass du, ich glaube halt einfach auch, dass du im Schalke-Kader zu viele, wie soll ich das nennen? Charakterstarke Charaktere, also doppelt gemoppelt, ne? Aber ich glaube, da sind einige, die halt durch sowas jetzt wie gegen Hannover sich halt nicht aus der Bahn werfen lassen. Angefangen von Dzeko sowieso nicht. Der hat eh alles gesehen, den kriegst du nicht mehr aus der Ruhe. Aber so ein Karaman wird das nicht groß beeinflussen. Da unsere beiden Innenverteidiger, Kurucay und insbesondere Katic. Katic hat jetzt schon mehr als einen Fehler in der Rückrunde gemacht. Ne? Trotzdem macht der, wenn er nicht gerade einen Fehler macht, immer total souveränen, abgeklärten Eindruck und ist dementsprechend auch vollkommen zurechtgesetzt. Dieser LVSI, den interessiert da auch nichts, Alter. Der will doch nur Fußball spielen, der will den Leuten hinterherrennen, der will maximal den Gegner stressen und so weiter und so fort. Also ich kann mir diesen Faktor, irgendwann schaltet sich die Birne ein, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Karius auch nicht. Aber ey, wir werden es sehen, alle, ne? In ein paar Wochen sind wir schlauer. Jetzt ist erstmal Samstag. Ganz, 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 ganz heißes Duell abends gegen Darmstadt. Boah, das wird echt, das wird eine Schlacht, ey.
Ja, aber ich muss ja sagen, ich bin ja schon auch durch dich hier und die Jahre, die wir das jetzt hier schon gemeinsam machen, natürlich im Schalke-Modus. So. Und irgendwie, ich glaube daran, dass sie die Dinger gewinnen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass Florian Kohfeldt jetzt endlich das macht, was er in Bremen immer hätte machen müssen. So, dass er offensichtlich angekommen ist als Trainer und nicht nur gut reden kann, sondern auch wirklich in der Lage ist, seine Truppe zu führen. Interessant auch, Side-Fact dabei, dass er ja heute immer noch betont, dass Werder Bremen der einzige Verein war, wo er wirklich, also oder der Verein war, wo er wirklich auch 100% privat, emotional drin gesteckt hat. Das heißt, das hat dem auch wirklich wehgetan. Auch wenn die Bremer Fans ihn ja irgendwann vom Hof gejagt haben, weil er halt einfach viel geredet, aber nicht viel gemacht hat und so. Vielleicht war er zu jung, vielleicht war es zu weit weg. Und irgendwie wünsche ich dem dann natürlich auch, dass er das schafft, aber ich habe auch überhaupt gar keinen Bock auf eine drohende Relegation zwischen Werder Bremen und Darmstadt 98 mit Florian Kohfeldt auf der Bank gegenüber. Das ist dicker. Oder Schalke gegen Werder oder Köln gegen Schalke. Was da, also ist ja auch so, wenn du wieder hochguckst Richtung Bundesliga, Digi, ne, da ist halt auch dicker. Also Wolfsburg macht gerade alles, da sorgt mit einem dafür, dass sie da bleiben, wo sie sind. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Hacking das kann oder nicht kann. Mit Bochum ist er auch abgestiegen, da war es auch nur ein laues Lüftchen.
Der ist abgestiegen mit Bochum, da ist aber eine andere Qualität jetzt im Kader in Wolfsburg. Ne? Also ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der jetzt in Hoffenheim schon einen Punkt geholt hat. Ich also ich würde mir was anderes wünschen, um ehrlich zu sein, aber dass Wolfsburg absteigt mit Dieter Hecking als Trainer, boah, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Und ist im Prinzip auch glaube auf Tuchfühlung, auf Relegation. HSV ist noch ein paar Punkte davor. Ja. Mainz hat jetzt noch geholt, die gehören da eigentlich auch nicht hin. So langsam werden die Mannschaften eng. Also wir bleiben dabei, dieses Spiel Wolfsburg gegen Bremen. Boah, ich habe da keinen Bock drauf.
Da ist er in Darmstadt jetzt und ja, wenn wir das verlieren, wovon ich nie ausgehe, sind wir immer noch oben drin und immer noch voll im Aufstiegsrennen. Das ist dann schon eher eine Luxussorge im Vergleich zu Fester Wolfsburg mit Dieter Hecking. Zweites Spiel, erstes Spiel schon mal ein Pünktchen geholt in Hoffenheim, weil auch nicht selbstverständlich ist. Oh, ja, ja, ja.
Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß.
Boah. Das ist schon
saftig, lass das Ding einmal mal zu den Dingen gucken, die richtig Spaß machen. So, wenn wir uns alle, so was sind die Dinge, die uns Fußballfans am Ende alle erfreuen und zusammenbringen? Das sind so diese positiv emotionalen Momente wie Fußball-Weltmeisterschaften, wo die Nationen zusammenkommen und alle friedlich gemeinsam eine Weltmeisterschaft feiern und zusammenkommen. Und das wäre alles so schön, wenn nicht die politische Weltlage wäre, wie sie wäre, ne? Und Iran anfängt, darüber zu diskutieren, ob sie vielleicht ihre Gruppenspiele in Mexiko spielen können, weil sie nicht in die USA reinkommen. Das sind alles so Dinger, wo ich dicker, ne? 2026 hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte, dass wir. Aber wenn mir das vor 10 Jahren einer erzählt hätte, worüber welche Dinge man sich heute bei einer Fußball-Weltmeisterschaft unterhält, mit dem FIFA-Friedenspreis-Inhaber, alter Schwede. Aber wenigstens ist es ja einfach, an Tickets zu kommen. Das ist ja schön, ne? Oder? Wie ist da die Lage?
Ja, ich bin wieder beworben für die Karten und denke, guck's mal, ne? Oder fällt mir besser gesagt so ein, da ist ja, gab ja vorher schon 2 Vorverkaufsphasen, wo Leute noch gar nicht wussten, wer wann wo spielt. Du kannst schon Tickets holen, so, für dieselben Kackpreise. Und die müssen jetzt irgendwie, ne, also was soll der Peruaner jetzt mit einer Karte für, weiß ich nicht, Tahiti gegen Usbekistan oder was? Und da haben wir gedacht, da gibt es bestimmt so eine Tauschbörse von der FIFA, ne? Und ja, sicher gibt es auch, ne? Groß angekündigt hier, um Schwarzmarkt zu unterbinden und blie und bla und blub und hast du nicht gesehen. Guck ich so, ich denke, ach guck mal, die ist schon da, diese Börse, die ist schon offen hier. Geh doch mal da rein. Vielleicht hast du Glück und einer will 2 Karten für Deutschland-Ecuador loswerden. Machte so auf, da sind ja 100 noch was Spiele, ne? Und ich gucke, ich scroll, ey, ich denke, Alter, hier gibt ja für jedes Spiel Tickets, Alter, ist ja geil. Aber jetzt kann ich ja direkt $1,000 für 2 Tickets bezahlen und muss ich ja gar nicht mehr, da auf irgendeine Verlosung warten gegen 50 Millionen Bots, Alter, die da mitgemacht haben. Ich weiß ja. Geh ich so rein und denkst so, ja geil, Alter, klickst du drauf und machst so hier, Spiel 56 ist halt, glaube ich, Deutschland, Ecuador, Deutschland, so rum. Machst du auf, ja, am Arsch. Das ist die Kategorie 2 Tickets, die ich gerade noch mich für $500 beworben habe. Die kosten da jetzt auf einmal in einer Range von 1.200 bis, was war das, 6.000, 5.500 oder irgendwie so. Kannst du ja Tickets kaufen, Digga. Und dann kommt da nochmal $400 Bearbeitungsgebühr für die FIFA drauf. $400 Bearbeitungsgebühr. Digga, was bringt Gianni Infantino die Tickets selber noch 1.000 hier zu mir oder was? $400 Bearbeitungsgebühr? Bearbeitungsgebühr ist 5er. Ja, nee, wenn du rund machen willst, 10er. Aber dann hast du schon richtig auch noch was für deine Kinder getan, wenn du 10er nimmst. $400 Bearbeitungsgebühr, ja, und das mache ich halt nicht. Ne? Also das sehe ich halt nie ein. Du merkst, der Ärger ist halt so ein bisschen verflogen. Ne? Vor ein paar Wochen, als wir hier das erste Mal aufgenommen haben, da war da noch eine ganze Menge Mehrbrass dahinter. Ja, soll sich ficken, Infantino. Ne? Also kann mir keiner erzählen, dass diese Differenz aus 500, das ist ja schon überteuert. $500 für ein Vorrundenticket Ecuador gegen Deutschland ist eine absolute Unverschämtheit. Wenn ich nicht falsch informiert bin, war bei den letzten WM in Katar das teuerste Finalticket $700. VIP und Hospitality Packages mal ausgeklammert. Also so, $500 ist ja schon unverschämt, aber diese Differenz aus $500 und dann was auch immer da, also du hast dann in dieser Börse so eine Range von, sagen wir 1, 2 bis 6 war das, glaube ich, und jetzt sagst du, ich will dafür 2 Tickets haben, ich habe da mal simuliert und dann im Warenkorb geguckt, daher weiß ich auch die $400 Gebühr. Dann sucht er dir die 2 günstigsten Tickets, die es aus dieser Kategorie aktuell gibt. Die sucht er dir dann raus. Die können dann irgendwo bei 1-2 sein. Bei mir war das irgendwie so, ich glaube, 1-3 oder so haben die jeweils gekostet. Und dann diese Gebühr da drauf. Also zahlst du halt einen absoluten Dreckspreis. Und die können mir ja nicht erzählen, dann können die mir nicht ernsthaft erzählen, dass diese Differenz aus 500, die ursprünglich mal einer für die Karte bezahlt hat, und 1-3, die ich dann jetzt bezahle, die Differenz, die geht ja nicht an den Typ, der die Karte verkauft. So, die geht da an lässt der Infantino sich mit der Sackkarre im Arsch an, Nicola, Alter, die ein Stück Scheiße. Also die FIFA will nicht Schwarzmarkt unterbinden, die will das andere Schwarzmarkt machen, das wollen die unterbinden. So. Von daher bin ich da ehrlich gesagt schon maximal frustriert. Ich meine, der Gute ist ja, ich fliege ja dahin, um ganz normal Urlaub zu machen. So, ne? Und wenn mir das alles zu doof wird, dann habe ich mit der WM halt gar nichts am Hut. So, glaube ich aber nicht. Von daher bin ich da eigentlich unterm Strich noch relativ tiefenentspannt, aber die sind schon, dann ist alles nicht so rund, wie ich mir das im Vorfeld gewünscht hätte. Mit den Tickets nicht, jetzt haben sie das Fanfest in New York abgesagt, das wird jetzt ersetzt durch ganz viele kleine Feste quer durch New York und New Jersey, irgendwelche kleinen Straßenfeste und dann ist da mal ein Public Viewing in der Kneipe und auf dem Platz oder so, also diese große auf diesem Freedom Park oder so, wie der heißt, da in Jersey, das ist abgesagt. In Boston wissen sie gar nicht, ob sie spielen können. Die warten ja immer noch auf irgendeine 8 Millionen Zahlung aus der Trump-Administration, die bis heute nicht da ist. Und da hat jetzt vor 3 Wochen schon einer gesagt, wenn er in 2 Wochen nicht da ist, wird in Boston nicht gespielt. So, meines Wissens ist die Kohle immer noch nicht da. Boston weiß noch nicht, wo sein Fanfest sein wird. Die einzigen, die da stabil sind, sind LA und Philadelphia. Philadelphia ist sogar umsonst. Ich meine, ich habe den Park gesehen, wo das stattfindet. Da kannst du kein Geld für nehmen. So, das ist jetzt keine Schönheit. Ne? Obwohl die den jetzt gerade noch mal ein bisschen herrichten, so das bis zum Sommer. Und L.A. macht das, finde ich, ziemlich cool. L.A. Hat alle paar Tage woanders Fanfest. Also in dem Zeitraum, wo wir da sind, wird das im L.A. Memorial Coliseum, das Olympiastadion, wo in 2 Jahren auch dann die Olympiade stattfindet. Da habe ich schon mal eine Besichtigung und so gemacht. Das ist echt ein geiles Ding. Schon geil. Das wird cool. Und danach gehen die dann immer für 2-3 Tage woanders hin. Also die sind mal in Venice Beach für einen Abend. Die sind auf dem Farmers Market für 2 Tage, was ich mir auch ziemlich cool vorstelle. In diesem, da weißt du bestimmt schon, ne? Da haben sie Growth, ja, so, da stelle ich mir ziemlich cool vor. Und dann noch ein paar Spots, die ich auch nicht kannte. Aber wie gesagt, wenn wir da sind, Memorial Coliseum, und da sollst du diesen Monat auch schon dann Tickets für bestellen können, da werde ich mir mal hier Dingens erste USA-Spiel gegen Paraguay, werde ich mir da auf jeden Fall mal reinziehen. Man munkelt so, dass der Eintritt ist ein 10er, 15 Dollar. Wenn das so ist, dann ist das zwar auch das erste Mal, dass Menschen Geld für ein Fanfest bezahlen, aber das für 10, 15 Dollar kann ich mitleben. Ach so, den auch noch für. Nur für die Zuhörer, du kennst ihn ja schon.
Ich wollte ihn gerade aufbringen.
Hört bei den Ticketpreisen ja nie auf, ne? Geht bei den Parkpreisen weiter. Ich meine, ich kenne es ja, ne? Also ich war ja jetzt schon ein paar Mal da und weiß, dass du, wenn du gerade in Los Angeles Urlaub machen willst, brauchst du für Parken ein eigenes Budget nochmal. Und Digga, Vorrunde Iran, Neuseeland, wenn das denn dann in Los Angeles, die kommen auch noch nicht. Ich will nicht, dass da irgendwo eine scheiß Bombe hochgeht, wenn ich da bin. Hat da gar keinen Bock drauf, ja. hast du übrigens diesen Meme gesehen? letzte Woche ging noch mal kurz die Panikmeldung rum, dass der Iran jetzt Drohnenanschläge auf Kalifornien plant und so. Da haben irgendwelche Typen an so einer Autobahnbrücke so einen Spruchband aufgehangen: Hallo Iran, der wohnt in Florida. schöne Grüße, Kalifornien. Ja. Nein, aber zurück zum eigentlichen Thema. Iran-Neuseeland spielt in der Vorrunde in Los Angeles im SoFi, ne? Ja klar, im SoFi Stadium. Und dann gibt es da natürlich gewisse, diverse Parken. Und jetzt, bei allem Respekt, aber Iran-Neuseeland ist jetzt nicht, ne, also ist eher so TuS Rothausen gegen Adler Feldmark, mit allem Respekt. Und dann sind die Parkplätze gibt's ums Stadion herum und die sind natürlich unterschiedlich weit weg, ne, und je näher die dran sind, natürlich umso mehr kostet das Park, ist ja klar, ist ja logisch, das ist ja in Deutschland, ist auch nicht anders. Und da hat einfach mal einer gepostet auf Social Media, also der Parkplatz, der am weitesten weg ist, der ist über eine Meile weit weg, Digga, da musst du noch über 20 Minuten zum Stadion laufen, zahlst du schlanke $250 für ein Parkticket, damit du dein Auto abstellen kannst. Digga, ich rufe Uber Premium und fahre auf dem Weg noch in Long Beach vorbei zum neuen Marathon Burger Store, ja. Und esse dann noch einen Smash Burger und fahre dann mit dem Uber zum Stadion und mit dem Uber wieder in mein Airbnb und zahle trotzdem keine $250. Also die sind.
Einspruch euer, nicht während der Spiele.
Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, hast recht.
Dann Super Bowl. Preis Super mal Bowl, Miami. Ich, Uber, hin, $30. Super Bowl, Miami, ich zurück, $300.
Echt?
Ja, Alter, das war Miami Beach, Miami hier, wie heißt das Stadion da? 30 auf dem Hinweg, 300 auf dem Rückweg. Ja. Sei mal sicher, ich habe auch so ein anderes Meme gesehen, Dallas Stadion, da spielen ja auch irgendwie Engländer, glaube ich, oder so, ne? Kann da sein. Parkticket $400. weil das Stadion ist halt auch in der Pampa. Da kannst du auch nicht hin. Da kommst du auch nicht hin. Gibt es keinen öffentlichen Transport dahin. Kannst nur mit dem Auto hin. $400.
Ja.
Das also ist, und da kommen wir ja nämlich ehrlicherweise hier so, ne, das ist alles am Arsch. Kannst du gar nicht. Ich glaube, ehrlicherweise, rein aus Kosten-Nutzen-Verhältnis ist so eine Katar-WM mit 16 Stadien im Umkreis von 500 Metern.
Gar nicht so schlecht im Winter, ne?
Don't get us wrong. Ja, wir wissen politisch, ja, wir wissen alles. Aber stell dir mal vor, du guckst einfach eine WM, Tickets sind ein bisschen teuer, aber einigermaßen erschwingbar. Und wenn du gut planst, schaffst du 3 WM-Spiele an einem Tag, weil du die Strecken zwischen den Stadien zu Fuß zurücklegen kannst. Oder halt entweder Guadalajara, wo 500 Leichensäcke im Stadion gefunden wurden, oder $400 Parkticket in Dallas, oder Bombenanschlag in L.A., oder Fanfest für $50 in New York. Und das Problem ist, wir beide haben hier vor Jahren angefangen und darauf zu feiern, dass diese WM dahin kommt, und wir haben beide die Reden gehalten von, das wird noch die letzte geile WM, da ist Culture, das ist unser Ding, da wollen wir rein. Ja, das wird im Zweifel sogar eine Hip-Hop-Weltmeisterschaft, weil da so viele coole Sachen... Ich glaube, am Ende gucke ich es trotzdem, und du kennst mich ja auch. Kennst mich ja auch. Ich habe ja auch angefangen, dann erst Euphorie, dann fickt euch doch. Dann habe ich doch jetzt so links und rechts mal geguckt, wann könnte ich denn wo sein. Hatte mir schon was ausgesucht, hat nicht geklappt. Aber vielleicht fliege ich dann doch noch dahin, und vielleicht mache ich aber auch so einen dreckigen, ja, liebe Grüße, und auch da Entschuldigung für jeden, der jetzt meinen CO2-Fußabdruck beleidigen will. Go for it. Der war für euch. Rein raus. So, Kollege fliegt nach Toronto, guckt halt Toronto, ich glaube, der spielt auch Deutschland, guckt das. Vielleicht einfach hinfliegen, spielen, Flughafen übernachten, wieder raus. Das muss ich machen, das bin ich dir auch schuldig irgendwie. Nachdem du mir ja schon 100 Mal hier angezählt hast, dass ich mich mal drum kümmern muss, ich weiß nicht, und ich glaube, das ist auch alles nicht so einfach, es ist krass. Ich habe auch so mit Markenvertretern jetzt mittlerweile gesprochen, die auch alle darüber sprechen, dass sie ihre Pläne rund um die Weltmeisterschaft radikal ändern, weil selbst die mit ihren Marketingbudgets nicht in der Lage sind, diese Pakete an Influencern und Creatern und so rüberzufliegen, weil das einfach alles insane teuer ist.
Ja.
Auch die Hotelpreise, alles geht durch die Decke. Aber ich bin dir das schuldig, dass ich mal im Netzwerk graben werde, ob ich vielleicht irgendeinen Weg finde, wie du um die 2857 Euro Bearbeitungsgebühr drumherum kommst.
Ja.
Dynamic Pricing nennt man das übrigens.
Ja, ich habe das auch dann über mehrere Tage beobachtet. Ne? Das war gerade die Kurzfassung. Also das stimmt tatsächlich. Ne? Die Preisspanne und diese Bearbeitungsgebühr ist auch dynamisch. Ne? Also das geht schon hoch und runter, aber du musst dir das so vorstellen. Das ist angefangen, als ich das erste Mal geguckt habe, war glaube ich 1,2 bei die Range bis 5,5, irgendwie so. Dann ist die paar Tage später 1,5 bis 6. Und dann geht die ein bisschen runter auf 1,4 bis 5,8, aber immer noch höher als da, wo sie halt am Anfang war. Und dann geht sie wieder ein ganzes Stück hoch. Und guck mal, das Ding ist aber, es vermehren sich halt die Gerüchte und die Meldungen, dass die Ticket-Sales gar nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen. Die haben jetzt zum Beispiel in bestimmten Stadien die Hospitality-Packages anders gestaltet. Also da gibt es so verschiedene Tiers, verschiedene Levels, und das günstigste Level haben sie jetzt in Kansas, war das glaube ich, aufgelöst, und die können jetzt gratis upgraden auf das höchste Level und so weiter und so fort. Die haben, auch doch mal lieber, die haben zwischen
Nein, der Nein, das der stimmt alles nicht. Infantino hat gesagt, die WM ist ausverkauft.
Ja, der hat, nee, der hat nicht weg. Der hat nicht gelogen, als er gesagt hat, der hat 15 Millionen Bestellungen gekriegt. Da waren halt nur 45 Millionen Bots dazwischen. So, das ist ein Problem. Das kriegen die ja nicht hin, das rauszufiltern. Die haben zwischen Verkaufsphase 3, wo ich mich beworben habe, und jetzt nach den European Qualifier, die jetzt übernächste Woche sind, wird es noch eine vierte, so eine, ich habe wieder vergessen, wie die heißt, Last-Minute-Sale-Phase geben oder so. Also Phase 3 und 4 waren geplant. Jetzt haben die vor 2-3 Wochen random, ohne Ankündigung, ohne jegliche Kommunikation, haben die eine Phase 3,5 quasi gestartet. Und haben
Alter Schwede.
Ja, kein Scheiß, Digi. Die haben einfach random wahrscheinlich durch Zufallsfaktor oder so, irgendwelche Leute angeschrieben, die in Phase 3 sich beworben hatten und keine Tickets gekriegt haben. Und die konnten sich dann jetzt zumindest, ich glaube, für die Stadt war das, wo die sich beworben haben, konnten die jetzt, haben die so ein Zeitfenster gekriegt, wo die online gehen konnten und sich Tickets kaufen konnten. Die haben natürlich direkt geguckt, die haben so eine E-Mail leider nicht gekriegt und so. Aber das scheint alles schleppender zu laufen, als sie sich das, ist ja bei den Preisen auch normal, Dicky. Also wir hier in Europa und so, uns geht es gut, wir können es halt, weil wir geistig behindert sind, im Zweifel zwar noch leisten, aber nochmal, was macht denn der Ecuadorianer oder der aus Curaçao oder so, wenn der sieht, $1,000 für ein Spiel gegen, was weiß ich, Tadschikistan, Alter, was, wohin, Alter? Das sind 3 Monatsverdienste bei denen oder so, ne? Also, ja, alles, wie gesagt, also ich habe trotzdem maximal Bock auf den Urlaub und ich glaube auch, wenn du dann da bist, weil den Event vor Ort, das können die ja, Orga und so können die, Ablauf können die, Service können die, ich glaube, dass die Events dann trotzdem cool werden, aber wie viele ich dann davon wirklich mitnehme und an wie vielen ich mich einfach nur aufgechillt mit so einem kleinen Fußball unter dem Arm am Strand begebe oder New York und Boston und Philadelphia unsicher mache und die Treppe von Rocky hochjogge und so, das werden wir dann am Ende sehen. Ne? Eins steht nur fest, hast noch 86 Tage Zeit, mit 2 Tickets für Ecuador-Deutschland zu organisieren. Zeit läuft.
Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Ich merke aber wirklich an allen Ecken und Enden, dass das nicht so einfach ist, wie es vielleicht früher gewesen ist. Aber wir sind dran. Und die Aufgabe nehme ich an. Ich versuche mein Bestes in irgendeiner Form, dir dabei zu helfen. Im Gegenzug erwarte ich dann aber natürlich, dass wir Wichtiges auf dem Platz Daily aus deinem Urlaub machen, ne? Da, schöne Grüße an deine bessere Hälfte.
Daily wird ein bisschen schwierig, aber ich werd mal Updates geben, macht mir keine Sorgen.
Ja. Und wir haben euch ein Upgrade gegeben. Wenn ihr das hier hört, dann hat, und es gab heute schon wieder technische Probleme, diese Folge funktioniert. Wenn ihr das nicht hört, dann haben wir zum dritten Mal einfach eine Folge umsonst gemacht. Und dann, aber ist es halt trotzdem,
dann hört ihr nicht, dann
wisst
ihr dann auch nicht.
Ja, und wenn nicht, aber dann haben Pille und ich einfach eine schöne Zeit wieder gehabt und ein bisschen gequatscht. Und irgendwann wird es immer wieder klappen. Also, ihr habt gehört, deswegen liebe Grüße, das war wichtig auf dem Platz. Wir hören uns vielleicht nächsten Monat wieder. Und dann gibt es Neuigkeiten zu Werder, zu Schalke und zu den Tickets für die Weltmeisterschaft. Und was noch immer, weiß ich nicht. In diesem Sinne, gute Nacht. Tschüss.
Peace.